Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Warum sind Bücher für Kinder über den Nationalsozialismus oder den Holocaust wichtig? Warum ist es wichtig, früh für die Themen Rassismus, Antisemitismus, rechtsnationales Denken zu sensibilisieren? Darüber spreche ich heute mit der schwedischen Kinderbuchautorin Rose Lagercrantz. Nur wenige Tage nach dem 9. November, einem Gedenktag in Deutschland, der mit mehreren historischen Ereignissen, vor allem aber mit der Pogromnacht 1938 verbunden ist. Zum Büchermarkt begrüßt sie sehr herzlich Ute Wegmann. Rose Lagercrantz, ihre dünne Bücher, Mein glückliches Leben, Mein Herz hüpft und lacht, so die ersten Titel, kennen mittlerweile auch in Deutschland viele Grundschulkinder. Alle Geschichten mit den sensiblen Illustrationen von Eva Eriksson sind geprägt vom Kinderalltag zweier Mädchen. Sie stand mit einem der Bücher auf der Nominierungsliste des Deutschen Jugendliteraturpreises. Sie schreibt seit 1973 und es sind bisher weit über 50 Bücher entstanden. Früher hat sie für den Rundfunk, das Fernsehen und das Kindertheater gearbeitet und wurde für ihr Gesamtwerk mit der Nils-Holgersen-Plakette und im Jahr 1979 mit dem Astrid-Lindgren-Preis ausgezeichnet. Im Jahr 1999 erhielt sie den wichtigsten schwedischen Literaturpreis, den Augustpreis. Mit dem Namen Rose Elsa Schmidt wurde Rose Lagercrantz 1947 als Tochter eines deutschen Vaters und einer Mutter aus Siebenbürgen in Stockholm geboren. Beide Eltern hatten den Holocaust überlebt und waren als junge Menschen nach Schweden gekommen. Rose Lagercrantz hat nun eine Geschichte geschrieben, die in Siebenbürgen beginnt und den Faschismus und seine Folgen in den Mittelpunkt rückt. Zwei von jedem, so der Titel des Kinderbuchs. Rose Lagercrantz, das neue Buch, ist ein sehr besonderes Buch, ein, man kann fast sagen, historischer Kinderfreundschaftsroman für ältere Grundschulkinder, so ab 10. Wie kam es zu dieser Geschichte?
Ich wurde vom Radio in Schweden angerufen und man wollte, dass ich sollte eine Geschichte für kleinere Kinder schreiben über diesen Thema. Und das fand ich sehr schwer. Ich hatte schon für ältere Kinder geschrieben und so Jugendliche. Aber für kleine Kinder, die kennen das alle nicht. Krieg, Jude, sowas alles. Und da habe ich gesagt, wie klein? Ja, so klein wie möglich. Und ich denke, eigentlich ist das richtig. Man muss schon einführen, was das ist. Genau wie man wusste, als klein schon, wie die Schwarzen wurden behandelt. Das hat man mitbekommen in Schweden schon ganz früh. Aber wie soll ich das schreiben? Ich habe Nein gesagt. Und dann bin ich rausgegangen. Und nach 20 Minuten habe ich mich geändert. Und warum? Weil ich habe eine Nachbarin getroffen mit zwei Kindern von 8 und 9. Und sie hat fragt mich immer, was schreibst du? Und da habe ich erzählt, nun wollen sie, dass ich soll über das Schwerste in meinem ganzen Leben schreiben. Obwohl ich nicht geboren war, es ist Holocaust das absolut Schwerste in meinem Leben. Und dann hat sie gesagt, meine Kinder würden es verstehen und sie würden auch es wissen wollen.
Nun haben Sie mir im Vorfeld erzählt, man hatte Sie auch gebeten, ein Märchen zu schreiben.
Ja, oder? Genau. Deshalb habe ich auch mit einmal auch abgelehnt. Also Auschwitz ist kein Märchen. Das kann man nicht so in dieser Form überhaupt denken. Aber es war im Radio und sie haben es wunderbar rausgebracht. Aber es war hart, bevor ich es fertig bekam in meinen Kopf.
Es ist die Geschichte von Eli. Eli, ein Mann, erinnert sich an seine Kindheit in Siebenbürgen und seine Zeit in Schweden bis zu seinem Leben in New York. Am Ende werden wir erfahren, dass er sein Leben lang geschwiegen hat, sich nicht erinnern wollte oder konnte, bis ihn schließlich seine eigenen Kinder gezwungen haben, sich nochmal auseinanderzusetzen mit dieser Zeit. Ihr Buch ist nun ein Buch für das Erinnern, ein Buch gegen das Schweigen. Wie viel haben Ihre Eltern oder vor allem Ihre Mutter Ihnen erzählt?
Ja, sie wollte nie erzählen. Die hat solche fröhliche blaue Augen gehabt. Die wollte sich bloß freuen an das Leben, das sie noch lebt. Und das hat sie auch getan. Richtige Freude hatte sie. Niemals wollte sie von der Schlechte reden. Und ich habe sie immer, immer wieder gefragt, immer, immer. Nicht, dass ich klein war, aber als Erwachsener, so von, als ich 50 wurde, so etwas. Weil ich wollte wirklich wissen, wie hat es geschafft, durch die alle Schwierigkeiten in Lager zu gehen und so. Da hat sie immer dasselbe Satz gesagt. Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht, ich verstehe nicht, dass es mich noch gibt. Das war immer dasselbe Antwort. Und das habe ich als Titel aus seinem Buch später genommen.
Das Buch, genau, das im Persona Verlag erschienen ist, 2015. Haben Sie denn als Kind irgendwelche Kleinigkeiten mitbekommen durch Ihre Eltern oder war das überhaupt gar kein Thema? Die Flucht, die Zeit in Siebenbürgen oder die Zeit Ihres Vaters, der ja Berliner war?
Also, die haben ja geredet miteinander als normalen Leute. Aber dieses Thema, Vater nicht von Flucht, er kam aus Berlin, die haben sich in Schweden getroffen und sie kam mit dem Roten Kreuz von Bergen-Belsen. Also man hat es nicht, da nicht davon geredet, aber es war auch nicht tabu. Und ihre Freunde waren ja alle solche Flüchtlinge und Überleber. Ich wusste alles. Und dann, als ich Kind war, wollte ich nicht davon wissen.
Die Geschichte, die Sie jetzt geschrieben haben, ist ja eine Kindergeschichte, ein Kinderroman. Die beginnt mit Elis Freundschaft zu dem Mädchen Lulli. Die beiden leben in einer Stadt in Siebenbürgen mit zwei Flüssen, zwei Hauptstraßen, zwei Friedhöfen, einem christlichen und einem jüdischen. Und er, Eli, erinnert sich an das jüdische Leben mit allen Ritualen, Begriffen, Festen, auch wieder Bar Mitzwa. Elis Vater und Lullis Mutter sind tot. Der Vater des Mädchens ist bereits nach New York ausgereist. Er wird sie und ihre Schwester irgendwann bald nachholen. Er hat gesagt, er schickt Tickets. Sie schildern also zu Beginn des Buches eine gute Welt, eine gute Kindheit, trotz der Verluste, die beide Kinder schon erlebt haben. Das war wichtig, oder?
Das war sehr wichtig, weil ich schreibe Kinderbücher, weil ich liebe das Leben, was man hat, wenn man Kind ist. Vielleicht nicht immer, aber manchmal hat man es sehr schön. Man hat das ganze Leben noch vor sich. Und es ist so wie ein Ball, was man herumtanzt damit. Und diese zwei Kinder, die laufen immer, die rennen, die toben, die lachen. Und ich wollte damit anfangen. So war es wahrscheinlich auch, bevor alles Schlechtes, was man nicht begreifen kann, passierte. Und so ist es in meinen Kinderbüchern. Ich will das Schöne schildern. Aber ich weiß ja, man muss auch das Schwere schildern. Dieses wollte ich nicht schildern. Aber ich bin dazu gebracht worden. Und da habe ich gedacht, ich muss es schon versuchen. Ich darf nicht so feige sein. Und da habe ich gedacht, ich muss erst anfangen, wo sie alles noch normal ist. Und wenn ich dann später nicht kann, da werde ich so machen wie meine Mutter. Ich muss aufhören, davon zu erzählen und vielleicht überspringen und weitergehen. Oder wie mein Onkel, er hat überhaupt kein Wort erzählen wollen. Der wurde totleise, als es davon kam. Werden wir sehen, wie es mit mir geht. Und ich habe es versucht.
Sie haben es versucht, es ist Ihnen gelungen. Das Buch heißt nun Zwei von jedem. Welche Bedeutung hat der Titel?
Ja, die Frau von meinem Onkel, die hat mir erzählt. Sie hat immer gesagt, oh, in unserer kleinen Stadt, wir hatten zwei, nicht eine, sondern zwei Hauptstraßen. Wir hatten zwei Flüsse. Diese Stadt heißt Siget und das bedeutet Insel. Das heißt, es liegt zwischen zwei Flüssen wie eine Insel. Heute hat es sich sicher ausgebreitet. Und da war zwei von alles. Und da habe ich bemerkt, zwei Brote zum Freitagessen, zwei Lichter zu zünden und zwei kleine Kinder, die sich sehr gut zueinander verstanden. Dann ist schon eine Geschichte von sich selber gekommen.
Aber später werden wir erfahren, es bedeutet auch noch mehr, dieser Titel, denn er bedeutet doch auch, zwei Leben zu haben, nämlich eins vor und eins nach dem Krieg, oder?
Und das habe ich mir gemerkt. Also Vater hat zum Beispiel, er kam aus Deutschland, hat ein ganz anderes Leben, sich anders gerettet und er war auch sehr stark und konnte kämpfen gegen die Nazis und sowas. Aber immer war es ein Leben vor dem Krieg, davon habe ich nichts gehört. Und später, als er alt wurde, als er 80 oder 85 war, dann hat er plötzlich gesagt, nun setz dich hin, ich erzähle dich. Und dann habe ich ein Buch über ihn geschrieben. Aber es war wie eine Mauer von das Alte bis das Neue. Und das hat sich dann geöffnet. Mutter hat niemals richtig aufgeöffnet. Aber etwas konnte ich auch aus ihr herausholen. Zum Schluss.
Die Abreise des Mädchens Lulli nach New York wird für den Jungen, für Eli, der größte Einschnitt in seinem Leben, denn die beiden waren ganz eng verbunden. Sie hatte ihm schon einmal das Leben gerettet mit einem sogenannten magischen Wasser, das eine Rolle spielt. Die Jahre werden vergehen. Eli ist mittlerweile schon fast 15 Jahre alt, als man vom Krieg spricht und sein Bruder plötzlich auch von Antisemiten spricht. Das ganze Leben ändert sich. Eine ganz normale Kindheit und Jugend, so könnte man den ersten, den umfangreicheren Teil der Geschichte übertiteln. War diese dramaturgische Gewichtung, dass das am Anfang zwei Drittel die unbeschwerte Kindheit sind, die Sie erzählen wollen, war diese dramaturgische Gewichtung von Anfang an so geplant oder hat sich das beim Schreiben ergeben?
Es hat sich beim Schreiben ergeben, weil wenn ich anfange etwas zu schreiben, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Und das ist vielleicht die Heimlichkeit für mich, dass ich dieses mache, weil es ist so spannend, wo setze ich meinen Fuß nächstes Mal hin? Wie geht es weiter? Und ich möchte am liebsten, wenn es für so kleine Kinder, weil das war gemeint für 8- und 9-Jährige schon, da muss ich schon wissen, dass es im Ende etwas Licht ist, sonst geht es nicht. Und am Anfang sehr sonnig.
Genau. Ja, ich würde Sie jetzt bitten, tatsächlich die Stelle zu lesen, wo sich eigentlich alles ändert. Also alles ist ganz normal. Es ist eine Kindheit, eben wie es zu Beginn des letzten Jahrhunderts war, in aller Bescheidenheit auch in Siebenbürgen. So lange, bis die Judengesetze erlassen werden. Und da würde ich Sie jetzt bitten, die Stelle aus dem Kinderroman 2 von jedem zu lesen.
Aber dann geschah etwas, was alles veränderte. Der Krieg kam näher, in unserer Stadt tauchten Soldaten auf. Und die Antisemiten kamen mehr zu sagen. Für uns Juden wurden besondere Gesetze erlassen. Wir durften keine Radioapparate mehr haben. Adam musste das Radio abgeben, das beim alten Isaac stand. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich meinem großen Bruder weinen. Die, die jetzt in unserem Land das Sagen hatten, wollten nicht, dass wir Informationen von der Außenwelt bekamen. Und es wurde noch schlimmer, schlimmer und schlimmer. Die neuen Vorschriften kamen Schlag auf Schlag. Juden mussten gelbe Sterne auf ihren Kleidung tragen. Juden durften keine Geschäfte mehr besitzen. Ich verstand nicht, wie die Menschen dachten, die jetzt in der Macht waren. Wovon sollten wir leben? Heute ist mir klar, was sie im Sinn hatten. Wir sollten nicht länger leben. Aber es dauerte, ehe ich das begriff.
Vielen Dank, Rose Lagercrantz. Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch 2 von jedem. Es erzählt Eli in seiner Erinnerung seine Geschichte. Wir folgen der Familie in wenigen faktenorientierten Absätzen, also der Familie, dem Jungen, seinem Bruder, seiner Mutter, die kurze Zeit später dann mit anderen zusammengepfercht leben müssen, schließlich zum Bahnhof gebracht werden und dann beschreiben sie Weg und Ankunft in Auschwitz. Und das lautet so: Dort wurden wir in Viehwaggons eines Zuges getrieben, der uns durch Tag und Nacht fuhr, und wir wussten nicht, wohin. Schließlich hielt der Zug an, die Türen wurden aufgeschoben und Soldaten brüllten, dass wir aussteigen sollten. Hier muss ich eine Pause machen. Eli, Sie haben es eben schon gesagt, kann eben auch nicht immer erzählen. Er muss da eine Pause machen. Auch Sie haben hier an der Stelle eine Pause gemacht.
Und ich konnte auch nicht erzählen. Ich kann nicht von den Gas für 8-9-Jährige erzählen.
Sie haben schon vom Todeslager erzählt, auch vom Arbeitslager. Der sich erinnernde Mann, Eli, kann eben das Erlebte nicht aussprechen. Er hat sein ganzes Leben lang geschwiegen. Aber es geht, glaube ich, in dieser Geschichte, wenn ich es richtig gelesen habe, gar nicht nur um so eine Art traumatisiertes Schweigen und Verdrängen, sondern es geht ja auch darum, das Schöne, das Gute, das Wertvolle zu erinnern, das mit dem Schweigen gleichermaßen verschwindet, oder?
Genau. Also mein Onkel war das. Und er konnte nicht reden und er musste viele Mal diese Elektroschocks haben, um seine Erinnerungen ein bisschen bleicher machen. Ich war nahe an ihm und nahe an meine Mutter, aber man weiß nicht, wie haben sie es gemacht, um durchzukommen. Weil man hat sich immer gut bei ihnen gefühlt, man war nicht unglücklich, man hat sich immer sehr geliebt gefühlt. Sie haben sich so alles gefreut, aber da war etwas Dunkles immer.
Aber Ihnen persönlich ist es ja auch wichtig, die Toten zu erinnern.
Ja, und die erwähne ich nicht in diesem Buch, weil es so kleine Kinder sind, die das lesen. Wir können nicht alles in ein kleines Buch mitnehmen. Ich erzähle bloß von den Kindern, mit denen sie sich identifizieren können und die leben weiter. Aber einer der Hauptpersonen, der Eli, er stirbt ja beinahe. Und dann kommt es irgendetwas davon herein.
Genau, Eli denkt an Luli, die ja in Amerika ist. Er ist ja mittlerweile ein junger Mann und wünscht sich ja, dass sie sich nach seinem Tod an ihn erinnert. Er denkt, er stirbt, er hat Typhus, er ist schwer erkrankt. Und dann sagt er, sonst ist es, als hätte es mich nie gegeben. Und von daher geht es schon auch hier ein bisschen um die Toten, aber sie haben es ein bisschen versteckt für ihn.
Genau. Du musst dich an mich erinnern, sagt er. Und das denke ich, wir müssen uns erinnern. Aber wie kann man zum Beispiel 2 Millionen Kinder sich erinnern?
2 Millionen jüdische Kinder, die gestorben sind im Holocaust. Ja. Sie widmen natürlich vielen Familienangehörigen ein Buch oder haben ihnen da ein Denkmal gesetzt in ihrem Buch, wenn es einen noch gibt, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Es ist ein Familienporträt, wo alle auftauchen. Das ist natürlich ein Buch für Erwachsene. Wenn wir jetzt nochmal zurückkehren zum Kinderbuch. Als junge Erwachsene werden die beiden sich wieder begegnen. Sie werden anfangs sprachlos sein, bis sie gemeinsame Kindheitsmomente erinnern und jeder auf seine Art, auf ihre Art, werden sie wieder zusammenkommen, werden sich verlieben, heiraten, in New York eine Bäckerei eröffnen, Kinder haben. Nun begleiten wir in diesem Kinderroman die beiden Figuren bis hinein in ihr erwachsenes Leben, aber dennoch bleiben sie irgendwie die beiden Kinder, weil sie, Rose Lagercrantz, in so klaren, kindgerechten Sätzen erzählen, die richtigen Worte finden und, wie wir gerade auch gehört haben, die richtigen Pausen für Unsagbares setzen. War es durch den biografischen Bezug einfacher oder schwerer, die Geschichte zu schreiben?
Als ich mich beschlossen habe, es zu machen, da bin ich in meine gewöhnliche, Töne hereingekommen. Was heißt das Kinderperspektive? Und darin bin ich gewöhnt. Und dann war es nicht mehr schwer. Wenn ich bloß das erzählen dürfte, was ich erzählen konnte. Also nicht von das ganz Grausame. Das vertrage ich nicht, mal zu denken, und das tue ich aber immer, fast jeden Tag. Aber wann konnte ich wieder balancieren irgendwie, wenn ich diese Pause gerade gemacht habe?
Begleitet wird ja der Text von sehr vielen, annähernd 70 mal kleinen, mal größeren Aquarellbildern, die den Alltag der Kinder spiegeln. Und natürlich auch nachher den Menschen mit dem Judenstern zeigt, der knallgelb aus den Aquarellbildern herausleuchtet. Und diese Bilder fertigte ihre Tochter Rebecca, mit der sie ja schon mehrere Bücher auch zusammen gemacht haben. War das für Sie wichtig, dass das auch ein Familienprojekt ist?
Eigentlich nicht. Wenn wir arbeiten, da reden wir nicht sehr viel miteinander. Ich lese ihr vor, was ich geschrieben habe, kleine Stücke. Und da kommt sie und zeigt mir verschiedene Sachen. Und dann denke ich wirklich nicht, dass sie meine Tochter ist. Weil da muss man schon etwas nehmen, was man gut findet.
Wir sprachen ja eben über das Erwachsenenbuch. Das ist ein Buch über ihre Mutter, vor allem über ihre Familie. Eine Erzählung in der ersten Person. Verknüpft werden tägliche Besuche bei der alten Dame mit Erinnerungen an Kindheit und Jugend, an das Leben der Eltern, der Familienmitglieder, die sich ja über die ganze Welt verteilt haben. Ganz klar ist die Erzählerin Rose Lagercrantz, und die so scheint es, nach den Wurzeln sucht. Aber Tante Hilde, die Schwester des Vaters, sagt, Roots, forget about it. Die Wurzeln sind gekappt worden.
Die Berlinerin.
Ist denn das Schreiben, Rose Lagercrantz, das Verewigen der Menschen in den Büchern, auch eine Suche nach diesen gekappten Wurzeln oder nach der eigenen Identität, nach der eigenen Biografie?
Die Leute sagen mir manchmal, warum schreibst du niemals ein Buch über dich selbst? Aber ich bin ja in alles drin. Das ist eine Art, von mir selbst zu schreiben. Und wenn ich über jemanden schreiben kann, was mich richtig interessiert, da gehe ich tiefer rein. Ich glaube, wie ein Schauspieler. Ich spiele die Rolle dann. Aber in keinem Buch von mir bin ich so klar wie in diesem Buch. Und da bin ich wirklich in diesem Buch, wie ich herumreise auf die ganze Welt und mit diesen Leuten, die noch sind, da sind, 5, 6, 7, 8 Leute, die irgendwie verwandt mit mir sind. Da bin ich endlich Ros. Und näher kann ich mich selber nicht kommen. Ich habe das Erzählen so gern und keiner wollte erzählen. Und das dann fühle ich, ja, nun erzähle ich, was ich herausgezogen habe aus ihnen. Und da bin ich und das tue ich. Und wer ich sonst bin, also ich bin die, die sucht. Die ganze Zeit, ich suche immer. Und auch wenn ich andere Kinderbücher schreibe, ich suche immer, wo ist das, was ich so liebe in den Kindern. Als ich Kind war, ich war, habe mich immer glücklich gefühlt, obwohl ich, es war ganz schwarz, wenn ich nach hinten, wie es war. Diese zwei Flüchtlinge haben es nicht leicht gehabt und Vater war immer weg und es war eine Toberei, als er nach Hause kam und eine Schreierei. Und, aber ich fand, es war wunderbar, als ich Kind war. Wir wohnten in einer ganz kleinen Wohnung in einem Vorort und das war Paradies. Schöner konnte die Welt nicht sein. Aber ich suche immer, was ist die ganze Heimlichkeit mit dieser wunderbaren Kinderzeit? Und die Suche in diese Bücher, wenn ich die Holocaust oder sowas mich nähere, wenn ich mich ein bisschen neige, das Suchen ist dann, wie haben sie das geschafft? Wie konnten sie das schaffen, alle diese grausamen Sachen, die sie passiert haben? Und das ist alles ein Suchen.
Wie wichtig ist denn Ihrer Meinung nach das Vergessen? Sie haben mal gesagt, das Vergessen nimmt den Hass und das Unverständnis mit. Aber es gelang ja auch vielen Zeitzeugen, sich zu erinnern und dennoch nicht zu hassen.
Ja, ich habe mich immer gedacht, weil keiner von meinen Eltern haben mal ein schlechtes Wort über die Nazis gesprochen. Die haben nicht einmal erwähnt, die Nazis. Manchmal so, wenn sie brauchten das Wort. Aber nicht über die Deutschen. Mein Vater war so Deutscher, war Deutscher wie ein Deutscher. So deutsch, wie man sein kann. Er hat niemals gehasst, habe ich gefühlt. Die konnten sich wirklich noch freuen zum Leben und Mutter überhaupt nicht. Da habe ich gedacht, vielleicht machten, besonders Mama, eine Wahl.
Sich entschieden.
Mama, entschieden. Mhm. Oder ich hasse oder ich gehe weiter und vergesse. Vielleicht haben sie diesen nicht bewusstbar Wahl gemacht. Hass oder vergessen.
Jedenfalls ist Ihnen mit diesem Kinderroman ein großes Kunststück gelungen, nämlich es anzusprechen, diese ganze schwierige Zeit, diese schwierigen Momente anzusprechen, diese Veränderung im Leben dieser Kinder. Und Sie machen die Pausen. So ist es dann jedem gegeben, selber die Lücken zu füllen und so viel zu erzählen, jedem Kind irgendwann zu erzählen, wie viel man einem Kind in einem bestimmten Alter eben auch zumuten möchte.
Also ich schreibe Kinderbücher und ich möchte sagen eigentlich Heimat. Das ist eigentlich das, was wir als Kinder lesen, aller Welt. Und das gibt in jedes Kind, was ein Buch liebt. Und es bleibt dort. Lange, 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 vielleicht lebenslang. Das ist Heimat für mich, Kinderbücher.
Vielen Dank, Rose Lagercrantz. Damit ist die Frage auch ein Stück weit beantwortet. Warum sind Bücher über Nationalsozialismus und Holocaust für Kinder wichtig? Weil das Erzählen in diesen Büchern einfach die Kinder schon von Anfang an prägt. Und ich möchte enden mit einem Zitat von Erich Kästner, das er im Kontext des Faschismus und der Bücherverbrennung äußerte. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Den Schneeball zertreten, Rose Lagercrantz, das machen Sie mit Ihren Kinderbüchern. Ich danke Ihnen, dass Sie heute Gast im Büchermarkt waren. Ich danke Ihnen, dass Sie über Ihre Familie erzählt haben. Wir sprachen vor allem über zwei von jedem, erschienen im Moritz Verlag. Alle Angaben zu den erwähnten Titeln finden Sie im Internet unter deutschlandfunk.de. Man kann die Sendung dort oder in unserer Audiothek-App noch einmal anhören. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.